Ganz am Schluss von der heutigen Folge könnt ihr Laurence, unsere neue Hörerin des Monats, kennenlernen. Laurence pendelt täglich von Niederösterreich nach Wien zur Arbeit und genau in dieser Zeit hört sie immer Erklär mir die Welt. Sie ist Mama von 2 Teenagern, arbeitet in einer Non-Profit-Organisation und verbringt unglaublich gern Zeit in der Natur und in ihrem Garten. Laurence ist auf Erklär mir die Welt über den Ö3 Podcast Award gestoßen und ganz besonders überzeugen sie die Folgen, in denen es um historische Themen geht. Und Fun Fact, Laurence ist sogar mit einem Experten, der bei Erklär mir die Welt zu Gast war, ins Gymnasium gegangen. Aber das erzählt sie auch alles selber, weil ihr werdet die Laurence jetzt nämlich ein ganzes Monat am Ende jeder Folge hören. Sie wird auch immer etwas von sich erzählen und euch ihre Lieblingsfolgen empfehlen. Also bleibt unbedingt bis zum Schluss dran. Und falls ihr auch mal Lust habt, eure Geschichte mit unserer Community zu teilen, dann meldet euch gerne unter erklärmir.at/monat. Jede Hörerin und jeder Hörer des Monats bekommen dann als Dankeschön von unserem Partner Paper Republic ein personalisiertes Ledernotizbuch. Zum Abschluss wollen wir uns noch bei allen 446 UnterstützerInnen bedanken, die Erklär mir die Welt unter erklärmir.at/support finanzieren. Ihr macht unsere Arbeit möglich. Und jetzt wünsche ich euch aber ganz viel Spaß bei der heutigen Folge.
Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es darum, wie Tiere kommunizieren und wir konzentrieren uns auf Elefanten und Geparden und das erklärt uns Angela Stöger. Hallo, liebe Angela.
Hallo, danke für die Einladung.
Danke, dass du da bist. Kannst du dich zu Beginn kurz vorstellen, bitte?
Ja, mein Name ist, wie gesagt, Angela Stöger. Ich bin Zoologin, mittlerweile Professorin für Zoo Conservation Science und erforsche seit über 20 Jahren mittlerweile die Kommunikation von Elefanten und anderen Tieren.
Angela, erzähl uns mal grundlegend ein bisschen was, wie Elefanten und Geparden ticken, wie die leben, damit wir mal die Basics haben, bevor wir dann zur Kommunikation kommen.
Da haben wir natürlich Unterschiede. Elefanten sind große Herbivoren, also Pflanzenfresser, die in Familienverbänden leben, wobei hier wichtig ist, dass man weiß, dass die Weibchen mit ihren verwandten Schwestern und Cousinen eine Familie bilden und die Jungtiere natürlich. Die Bullen, wenn sie so im Teenageralter sind, wandern sie langsam ab, kommen immer wieder zurück, aber ja, sie beginnen selbstständig zu werden, wie bei uns auch. Und formen dann so Bachelorgruppen. Also auch Bullen sind nicht die strikten Einzelgänger, auch sie haben soziale Bindungen, aber eben eine Elefantenherde besteht immer aus Weibchen und ihren Verwandten und den Jungtieren. Geparde, da ist ein bisschen unterschiedlich, das ist sehr komplex. Weibchen sind eigentlich immer Einzelgänger, es sei denn, sie haben Jungtiere. Und dann die Männchen bilden, entweder sind sie allein unterwegs oder sie bilden so Koalitionen, nennt man das. Das sind so 2, 3, manchmal Brüder oder ab und zu auch fremde Weibchen. Aber meistens sind es Brüder, die sich dann von der Mutter abtrennen.
Aha. Und warum Elefanten und Geparden? Warum beschäftigst du dich genau mit denen und noch ein paar anderen?
Also generell sind Säugetiere, das war immer so meine Richtung. Es gibt sehr viele Forscher, die wirklich mit Vögeln arbeiten, Kommunikation. Aber ja, ich war eigentlich immer auf Großsäuger ausgerichtet. Die Elefanten waren mehr zufällig. Das war nicht von Anfang an mein Plan. Ich wollte eigentlich immer Meeresbiologin werden. Und dann irgendwie hat sich im Laufe des Studiums herauskristallisiert, dass ich doch eher terrestrisch, also am Land bleibe. Und mit den Elefanten habe ich während meiner, damals hat es Diplomarbeit geheißen, heute sagt man Masterarbeit, begonnen zu arbeiten. Und wie es in der Wissenschaft so ist, zuerst dachte ich gar nicht, die sind so interessant. Aber ja, wenn man da mehr drüber liest, wenn man rausfindet, wenn man selbst aktiv ist, dann fasziniert das einem und dann fängt man an, mehr Fragen zu stellen. Und dann bin ich bei den Elefanten geblieben. Die Geparden haben mich immer schon interessiert, als Prädatoren auch, was anderes als die Elefanten. Und die haben auch ein so komplexes Kommunikationssystem, so viele verschiedene Laute. Und da wollte ich dann auch immer schon mal, ja, mal was anderes machen, weil es wird natürlich nicht langweilig, aber es ist schon lustig, mal ja wirklich mit anderen Tiergruppen dann auch zu arbeiten.
Aha. Bleiben wir mal bei den Geparden. Wie kommunizieren die? Wozu kommunizieren die?
Also ganz wichtig, dass Kommunikation auch im Tierreich ist immer multimodal. Wir konzentrieren uns jetzt ein bisschen auf die Akustik, aber es ist immer multimodal. Also da ist visuelle Kommunikation, chemische Kommunikation, spielt natürlich auch eine Rolle.
Gerüche, chemisches Gerüche, oder?
Genau, das sind über Gerüche, Pheromone, Also so ähnlich wie bei uns Menschen auch. Bei Tieren ist das oft noch stärker ausgeprägt natürlich, wie beim Hund zum Beispiel, der riecht mit seiner Nase ständig. Und Geparden auch. Und Geparden kommunizieren aber auch sehr viel. Und Tiere kommunizieren jetzt fundamental gesprochen aus den ähnlichen Gründen wie wir. Sie wollen miteinander in Kontakt bleiben, sie wollen sich etwas mitteilen. Das kann sein über Futterquellen, das kann sein über Räuber oder eben einfach, dass die Mutter die Jungen ruft, während der Paarung zum Beispiel. Also es sind eigentlich sehr ähnliche Dinge, die Tiere sich zu sagen haben, so wie wir auch. Bei uns Menschen ist es halt dann wirklich komplexer natürlich und hat eine andere Dimension, aber das ist sehr ähnlich.
Aha. Aber du hast gesagt, der Gepard ist meistens alleine unterwegs.
Das Weibchen. Aha. Also das Weibchen ist meistens alleine, es sei denn, sie hat natürlich Jungtiere. Aha. Während die Männchen in Gruppen, in kleinen Gruppen, wir nennen das eben Koalition, zusammenleben.
Und wie kommuniziert ein Geparde, dass da eine Futterquelle ist? Gibt es da einen bestimmten...
Na gut, beim Geparde ist es jetzt, das ist ein Prädator, das heißt, die Futterquellen sind eher dann so bei Primaten, die sich da wirklich erzählen, wo der gute Baum mit den Früchten ist. Der Gepard kommuniziert während der Jagd nicht. Der probiert sich natürlich so gut wie möglich anzuschleichen, dass ihn niemand bemerkt und dann mit seiner wahnsinnigen Geschwindigkeit, der kann ja bis zu 80 km/h erreichen, probiert er die Beute zu bekommen. Was er dann schon macht, ist danach. Ja. Danach sagt er seinen Jungen, wenn das jetzt ein Weibchen ist, die eine Antilope erlegt hat, wenn die Jungen sehr klein sind, dann kommen die natürlich nicht mit auf die Jagd, werden wo abgelegt oder warten wo. Dann wird kommuniziert, dass die Jungen kommen können und jetzt, ja, zum Futter, zur Futterstelle kommen können.
Und das geht über einen Schrei oder wie kommuniziert dann der Gepard?
Das Interessante bei den Geparden ist, dass die eben, die haben sehr viele Laute, die schnurren, die knurren, die fauchen und diese Kontaktrufe klingen wie ein Vogel. Also das ist auch der höchste Laut im ganzen Repertoire und wirklich zum Verwechseln wie mit einem Vogelgezwitscher, mit so einem Vogelruf. Nicht, also kein Vogelgesang, sondern so ein einzelner Ruf. Und das ist der Kontaktruf. Und das ist ja das Interessante dran, weil wir uns immer gedacht haben, warum verwendet der Gepard gerade den höchsten Ruf ja, von seinem Repertoire, von der Frequenz her, ja, als Kontaktruf, der über längere Distanzen vielleicht gehen sollte, wo eher tiefere Frequenzen geeignet werden. Und da sind wir gerade dabei, das auch rauszufinden, was da dahinter stecken könnte.
Und wie macht sie das?
Mit den Stimmbändern, soweit wir das wissen. Also Katzen, eigentlich alle Säugetiere, vor allem im terrestrischen Bereich, haben ja Stimmbänder, so wie wir auch. Und ein Großteil der Tiere produzieren die Laute auf die gleiche Art und Weise. Das ist passive Stimmbandvibration, also rein durch den Luftfluss, der von den Lungen kommt. Wenn wir ausatmen, werden die Stimmbänder in Schwingungen versetzt. Und so funktioniert das bei einem Großteil der Säugetiere.
Das ist auch spannend, aber ich meinte, wie versucht sie herauszufinden, so. Dass da, warum der Gepard wie ein Vogel einen Laut macht?
Genau, also die Hypothese, die wir da haben, und die haben nicht nur wir aufgestellt, sondern wir sind es, die das jetzt testen wollen, ist, dass er als eine Art von akustischer Tarnung sein könnte. Ja, Tarnung kennen wir eher vom Fell her, dass man da eine braune Färbung hat und nicht auffällt. Aber auch akustische Tarnung ist etwas. Warum? Weil der Gepard eigentlich sehr viele Feinde hat in der Savanne. Er ist zwar ein Jäger, aber auch er wird gejagt von Löwen zum Beispiel. Sobald ein Löwe auf einen Gepard trifft, will er den eigentlich töten. Wenn Löwen auf kleine Gepardenjunge treffen, die abgelegt wurden, wenn sie die finden, beißen sie sie tot. Sie fressen sie nicht, aber sie beißen sie wirklich tot. Und eben auch große Geparde werden gejagt. Löwen, Hähnen, von allen möglichen, die Leopard, alles was stärker ist. Und jetzt ist die Idee dahinter, dass dieser Vogelruf in der Savanne unter Tags und Geparde sind tagaktiv, ein bisschen untergeht im Hintergrundgeräusch, weil das sind Vögelgezwitscher. In der Savanne, wenn man unterwegs ist, zwitschern eigentlich permanent Vögel. Und die Idee ist, dass der Vogelruf eine akustische Tarnung ist, dass man zumindest akustisch nicht auffällt. Wie machen wir das? Das heißt, wir fahren jetzt im Sommer runter nach Namibia und testen dort Löwen und schauen, kann der Löwe den Zwitscherruf von einem Geparden von jenen von einem Vogel unterscheiden. Das heißt, reagiert der Löwe, wenn wir nur den Zwitscherruf abspielen, des Geparden, auf das, oder glaubt er, es ist ein Vogel.
Mhm. Das heißt, ihr habt den Ruf aufgenommen, fährt dann in die Nähe von Löwen, spielt den Ruf ab, vielleicht noch andere Vögellaute und schaut dann, was passiert.
Genau, wir haben natürlich Kontrollen, also die Laute haben wir mal aufgenommen. Das Erste, was ein Bioakustiker macht, ist Tonaufnahmen. Man folgt den Tieren, man beobachtet die Tiere und nimmt die Laute auf. Und dann sozusagen Playback-Experimente, ja, wo man Lautsprecher hat, Laute abspielt und dann schaut, wie reagieren die Tiere. Und da spielen wir Vogellaute ab, wir spielen die Zwitscherlaute ab, wir werden auch Laute von anderen Beutetieren abspielen, um den Vergleich eben zu bekommen.
Aha. Und ihr spielt es dann auch, also testet ihr auch andere Dinge bei Geparden? Spitzt das ab und schaut, wie die dann reagieren drauf?
Also jetzt ist mal der Fokus auf den Löwen. Was wir schon gemacht haben, da haben wir Beutetiere getestet. Es ist ja dann noch interessant, können Beutetiere eigentlich einen Gepardenruf erkennen, weil er eben gar nicht so katzenartig klingt. Und weil wenn ich vorspiel und ich weiß nicht, also wenn mir Kollegen was vorspielen und ich weiß nicht, ist es ein Gepard oder ein Vogel, tue ich mir sehr schwer. Mhm. Aber wir konnten zeigen, dass die Beutetiere, also Antilopen, verschiedene Antilopenarten haben wir getestet, dass die da besser sind. Also ausgewachsene Geparde konnten sie sehr wohl erkennen. Babygeparde, wenn die ja zwitschern, so nennt man die Laute, das klingt wirklich wie Vogelgezwitscher, da ist schon, und da haben sich auch die Antilopen schwer getan, das zu erkennen. Kann natürlich auch sein, dass die einfach weniger Bedrohung sind, ja, ein Babygepard jagt mich nicht, aber wenn Babygeparde wo sind, ist auch die Mutter nicht weit, das heißt, es wäre durchaus sinnvoll, die auch zu erkennen.
Und wenn dem so ist, wenn die Hypothese stimmt, dass das so quasi ein Tarnlaut ist, dann macht das der Gepard nicht bewusst, weil er so gescheit ist, dann hat sich das evolutionär im Laufe der Zeit entwickelt, dass quasi die eher überlebt haben, die so einen Laut verwendet haben und dann bleibt
ja,
das über.
Oder wie ja, also wir das? Gehen davon aus, dass dieses akustische Mimikry, wie man es auch nennt, wirklich in der Evolution stattfindet und nicht, dass sie Vögel aktiv imitieren. Weil soweit man das weiß, und das spricht eigentlich in der Forschung ja alles dafür, dass Katzen nicht in der Lage sind, Laute nachzuahmen, wie ein Papagei zum Beispiel.
Mhm.
Oder ein Elefant.
Mhm. Switch schon mal zu den Elefanten. Mhm. Wie ist es bei denen?
Ja, ich habe es ja schon ein bisschen angesprochen. Also Elefanten können das sehr wohl. Meinst du jetzt die akustische Imitation?
Genau, fangen wir mal ganz grundsätzlich an. Wie kommunizieren Elefanten? Was haben die für ein Repertoire?
Ja, also Elefanten haben natürlich auch visuelle Signale, Gestiken. Die chemische Kommunikation über Gerüche ist ganz wichtig. Der Elefant hat die beste Nase im Tierreich, besser als ein Hund, also die haben mehr olfaktorische Genen, sagt man, bis zu 2000. Ein guter Spürhund hat um die 800. Also Elefanten dürften wohl die beste Nase im Tierreich haben. Das heißt, das ist eine ganz wichtige Modalität. Und dann, Elefanten sehen nicht so gut. Also über kurze Distanzen verwenden sie, wie gesagt, schon visuelle Signale, Gestiken. Aber ganz wichtig sind da eben auch die Laute, ist die akustische Kommunikation. Elefanten verwenden das sehr, sehr viel. Und das Besondere bei Elefanten ist, dass sie das im sehr tieffrequenten Bereich machen. Jeder kennt wahrscheinlich das Trompeten. Also das Trompeten ist so der typische Elefantenruf, der auch in Filmen immer wieder vorkommt oder auch ja, beim Dschungelbuch trompeten die Elefanten. Aber die häufigsten Laute sind die sogenannten Rumbles. Und Rumbles klingt ein bisschen wie so ein Grollen. Das ist, wie gesagt, sehr tieffrequent und die wichtigsten Schallanteile sind sogar unter der Hörschwelle des Menschen, also im Infraschallbereich, dass wir das eben gar nicht mehr wahrnehmen können, zumindest akustisch. Wir können es manchmal fühlen. Ja, man weiß, wenn das neben einer großen Orgelpfeife steht oder neben einem wirklichen Bass und einem Subwoofer bei einem Rockkonzert, dann spürt man das auch. Wenn man in der Nähe von einem Elefanten ist, dann kann das auch sein, wenn der sehr intensiv rumbelt. Aber wir hören eben nur die oberen Schallanteile dieses Rumbles.
Aha. Und auf kurzer Distanz, wo er dann auch Gestik einsetzt, wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, der hat natürlich jetzt, sie machen das nicht so wie wir, oder wie man das von Menschenaffen kennt, wo die Zähne gezeigt werden und Aber sie haben einen Rüssel, also Elefanten gestikulieren sehr viel mit dem Rüssel, auch mit den Ohren und eigentlich der ganze Körper. Also die Körperhaltung ist da wichtig. Sie machen sich groß, sie heben den Kopf, wie gesagt, sie spreizen die Ohren ab, sie stellen den Schwanz auf. Also da gibt's ganz, ganz viele Signale, ja, mit denen sie sich auch was mitteilen.
Und wenn du dann entweder in Schönbrunn bist oder in der freien Wildbahn und du siehst dann zwei Elefanten, die nah beieinander stehen und mit den Ohren wackeln, dann weißt du, was die gerade reden?
Also was sie reden, ist natürlich immer, das kann man nie eins zu eins übersetzen. Auch akustische Kommunikation von Tieren lässt sich nicht mit einfachen Wörtern übersetzen. Ja. Was ich aber schon kann jetzt mit meiner Erfahrung, die ich einfach habe, wenn ich einen Elefanten sehe, dann kann ich sehr gut intuitiv feststellen, wie geht's dem Tier? Erlaubt mir das Tier, dass ich noch näher komme in der Wildbahn, dass ich vielleicht mit dem Auto ein bisschen näher ranfahre noch, oder auch nicht. Ja. Wenn er mir zeigt, Elefanten zeigen das Normalfall, die attackieren nicht einfach, sondern die geben dir vorher schon Signale, dann weiß ich, okay, das passt jetzt oder ich muss sogar ein bisschen zurück. Das ist die Körperspannung, das ist, ich kann das manchmal gar nicht so erklären, ja. Mhm. Das ist einfach das Gesamtheit von dem Bild, wo ich von dem Tier, das ich dann gut einschätzen kann.
Mhm. Und wie breit ist die Palette der Kommunikation der Elefanten? Also quasi können die nur Gefahr oder ich hab dich lieb oder geh weg oder also, Hunger oder
Elefanten haben natürlich verschiedene Lauttypen, grob gesagt, ja, das sind die Rumbles einerseits, die aber wahnsinnig variabel sind. Also kein Rumble schaut aus wie ein anderer und die Rumbles werden eigentlich in so gut wie jeder Verhaltenssituation angewendet. Als Kontaktruf, bei Begrüßungen, während Geburten, auch um zu sagen, das Kalb soll da bleiben oder Hilferufe, was auch immer. Also die sind wirklich in so gut wie jeder Verhaltenssituation anwendbar. Dann wird natürlich trompetet. Das Trompeten ist wirklich eher in emotional, ja, in sehr emotionalen Situationen, positiv als auch negativ, wenn sie sich wirklich aufregen, kann Freude sein, kann im Spiel sein, kann auch während der Aggression sein. Sie schreien auch, ja, das klingt wirklich so, wow, das ist dann wirklich so ein Brüllen, das sind natürlich dann schon, da geht's dann wirklich Richtung Stress, Angst, ich brauche Hilfe. Ja. Und sie kombinieren auch Laute, sie können oft diese Schreie, Brülllaute mit einem Rumble kombinieren. Da gehen wir davon aus, weil der Rumble ist jener Laut, der die meiste Information über den Sender enthält. Dass das, also Individualität zum Beispiel, ist natürlich in den Lauten enthalten. Die Gruppenzugehörigkeit, dass da manchmal verbunden wird, Hilfe, ich. Ja, weil diese Stressrufe haben nicht in diesem Ausmaß diese Individualität drinnen. Und eben bei dem Rumble verstehen wir noch gar nicht, wie genau die Information kodiert wird. Wenn ich einen Laut höre, dann weiß ich sehr wohl, ist das ein Kalb, ist das ein ausgewachsener Elefant, ist das ein Männchen oder ein Weibchen, ist der ruhig, ist der gestresst, aber der Kontext, also ist das jetzt ein Laut, der sagt, wir brechen auf, oder ist das ein Kontaktruf? Da sind wir noch nicht wirklich dahinter gekommen, wie dieser Kontext entschlüsselt ist.
Warum ist das so schwierig?
Das ist eine gute Frage, ich weiß es nicht. Ja. Also erstens mal natürlich brauchst du viele Situationen, wo du das Gleiche beobachtest. Und das ist mal wichtig, ja. Dann hast du verschiedene Individuen. Das heißt, du hast einfach den individuellen Unterschied drinnen. Und ja, mit unseren Methoden haben wir das bis jetzt noch nicht feststellen können. Wir haben da noch kein Muster erkannt. Elefanten hingegen offenbar erkennen das sehr wohl. Ja, also auch mit dem analysieren das ja wie Sprachwissenschaftler. Das heißt, wir schauen uns da den Aufbau an von den Lauten, machen statistische Tests. Aber das ist uns noch nicht gelungen, da wirklich festzustellen, ja, diese kontextuelle Information.
Mhm. Bist du da zuversichtlich, dass da Fortschritte gibt? Ja. Gibt es mehr Daten?
Ich hoffe es sehr. Mhm. Vor allen Dingen wir haben ja danach auch einen Vortrag zur künstlichen Intelligenz. Da hoffen wir, dass sie uns hilft. Ja, das heißt, der Vorteil ist, dass wir mit der KI natürlich größere Datenmengen uns anschauen können. Ich manuell oder auch so semi-manuell, ich kann ein paar hundert tausend Leute mir vielleicht anschauen, da arbeite ich aber schon sehr lange. Mit der KI geht das alles viel schneller. Wir können auch sehr viel Daten noch zusätzlich reinspeichern. Zu jedem Laut, den wir haben um die 10.000, 12.000 Laute, der hat eine ID, da ist die Information drin, von wo stammt der Laut, welche Region, welche, und alles, was wir dazu haben. Welches, ist das ein Männchen, ist das ein Weibchen, wie alt in etwa? Ja. Und wenn wir gewusst haben, was passiert, dann haben wir das natürlich auch reingeschrieben und das können wir alles füttern. Und die KI kann natürlich vielleicht Muster erkennen, die wir so nicht erkennen können, einfach aufgrund der Komplexität. Nichtsdestotrotz kommt die KI dann einfach mal mit Vorschlägen, mit Hypothesen. Und ich glaube, der Titel nachher ist auch, sie kann zwar viel, aber nicht alles. Das heißt, man kann dann nicht einfach hernehmen, ja, das passt jetzt, dann braucht es halt wieder die Biologen, die jetzt überlegen, kann das Sinn machen? Können wir das testen und verifizieren, was uns jetzt die KI vorschlägt? Kann man sich, Entschuldige, so ähnlich wie mit Sprachmodellen halt vorstellen, ja, dass wir die jetzt auf Tierkommunikation anwenden können.
Super spannend. Also vielleicht ein paar Durchbrüche
genau, zu
erwarten.
Davon gehen wir schon aus. Also wir glauben wirklich, dass wir da sehr viel rausfinden werden. Ja, bleiben wir hoffnungsvoll. Ich meine, vielleicht kommt auch nichts raus, aber ich gehe schon davon aus, weil, wie gesagt, die Elefanten kommunizieren ja miteinander und reagieren drauf. Nichtsdestotrotz dürfen wir nie vergessen, dass eben die Multimodalität fehlt. Wenn ich mir jetzt nur die Laute anschaue, kann es immer noch sein, dass da in Wirklichkeit andere Signale noch mitspielen, wie chemische Signale, die es wirklich für den Kontext dann eventuell brauchen würde.
Du hast vorhin gesagt, Elefanten kommunizieren auch zur Begrüßung. Ist es quasi ein Servus, quasi we are friends?
Alles so gut ungefähr. Ja, also bei den Elefanten begrüßt man sich immer. Ja, das gehört wirklich zum guten Ton. Und wenn das auch nur kleine Begrüßungen sind, und man muss sich das auch vorstellen, dass sich Elefantenherden aufsplitten manchmal. Also man nennt das auch so eine Fissions-Fusionsgesellschaft, wie wir Menschen auch. Wir haben so eine Core-Familie, ja, die Kernfamilie, aber auch da trennen wir uns manchmal auf und die gehen auseinander, fressen in anderen Gebieten, in anderen, ein bisschen weiter entfernt, dann treffen sie sich wieder. Also das ist sehr flexibel und wann immer sich dann Elefanten treffen, die sich kennen, wird begrüßt. Manchmal überschwänglicher, das kann wirklich da zu einer Begrüßungszeremonie kommen, dass die wirklich einander minutenlang begrüßen, dann berüsseln und ganz viel rumbeln, Trompeten. Also das sind wirklich dann so Chorusse, wir nennen das auch Begrüßungschorus, weil alle durcheinander plaudern und natürlich da taktile Kommunikation, also Berührungen, viel, sie riechen dann auch ganz viel aneinander, sie sehen sich natürlich und die Laute, die, wie wir vermuten, wirklich einfach auch dazu da sind, um die Bindung wiederherzustellen. Um einfach soziale Bindungen, die bei Elefanten wirklich stark sind, das wiederherzustellen. Also wir haben das ein bisschen experimentell gemacht. Auch wenn du von einer Gruppe jetzt die Elefanten mal 10 Minuten trennst, sodass sie sich mal 10 Minuten nicht sehen, sich aber noch hören können, die Begrüßung ist dann oft wirklich sehr überschwänglich. Das zeigt einfach, wie sozial stark die Bindung ist.
Sehr süß auch, oder?
Genau.
Haben Elefanten Namen für sich, also spezifische Rufe, dass man dem einen schreien kann?
Also das gab zwar eine Studie, die diese Hypothese aufstellt, aber das ist nicht verifiziert und es gab jetzt ein Paper, die ganz vor kurzem, die das eigentlich widerlegt haben oder wo rauskommt, dass einfach, wenn man auf gewisse Dinge kontrolliert hätte in dieser Studie, dass man eben nicht zu dem Ergebnis gekommen wäre. Also das liegt noch wirklich ja, ein bisschen in der Luft. Ich sage nicht, dass sie es nicht haben. Es ist gut möglich, dass sie sich adressieren. Delfine machen das zum Beispiel. Delfine haben so einen Signaturruf, den entwickeln sie, wenn sie eben jung sind und älter werden. Und die sprechen sich sehr wohl an damit. Ob es bei Elefanten auch der Fall ist, wissen wir tatsächlich noch nicht.
Einfach über Imitation gesprochen und Elefanten können imitieren.
Ja, ich glaube, das ist ziemlich das Überraschendste bei der Elefantenkommunikation. Der Infraschall ist cool, aber der kommt einfach aufgrund der Größe zustande, weil ich habe vorher die Stimmbänder erklärt, der Elefant hat einfach sehr große Stimmbänder. bis zu 10 cm, 12 cm bei einem großen Bullen. Und wenn die vibrieren, vibrieren die einfach langsamer und dadurch kommt diese tiefe Frequenz zustande. Also gar nicht so besonders. Das wirklich Faszinierende ist, dass sie ähnlich wie Papageien wirklich nachahmen können. Und das erste Mal haben wir das festgestellt, wie, also es gibt ja afrikanische Elefanten und asiatische Elefanten und die haben zum Teil sehr unterschiedliche Laute. Asiatische Elefanten quietschen, sehr hochfrequent. Das klingt wirklich wie ein Meerschweinchen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt nachahmen soll, aber bitte? Es ist so, also ganz, ganz hoch. Ja. Und das machen afrikanische Elefanten gar nicht. Und da gab es, vor 20 Jahren, wo ein afrikanischer Elefant mit asiatischen Elefantendamen aufgewachsen ist, der ist als Jungtier dazugekommen. Das war in den 80er Jahren, wo man zum Teil ja auch noch Elefanten von der Wildbahn entnommen hat. Und der hat gelernt, diese Laute zu imitieren. Und mittlerweile haben wir da schon sehr viele Beispiele. Und das Prominenteste ist ein asiatischer Elefant, der auf Koreanisch allerdings menschliche Worte nachahmt. Der kann auf Koreanisch sagen, hallo, nein, leg dich hin und setz dich hin. Also der war lange Zeit der einzige Elefant in diesem Zoo und hat halt eine sehr starke Bindung zu seinen Pflegern aufgebaut und mit rund 14 Jahren spontan begonnen, die Wörter zu imitieren. Und die Pfleger haben dann begonnen, das ein bisschen zu verstärken. Also er macht das wirklich sehr, sehr deutlich und auch so, Koreanisch, also Koreaner, wir haben das getestet mit so Native Speakern, die konnten zum Teil sehr gut verstehen, was er sagt, ohne dass sie wussten, dass das ein Elefant ist.
Wie gibt's aber das?
Er macht es wirklich wie ein Papagei. Also er versteht jetzt nicht, ich werde immer gefragt, ja, versteht er das oder macht er da sinnvolle Sätze draus? Nein, er erwartet auch nicht, dass man sich hinsetzt, wenn er jetzt diesen Befehl setzt dich hin, sagt. Das waren halt Worte, die er oft gehört hat. Also hallo, nein, hat er offenbar auch oft gehört, weil er irgendwas gemacht hat, was er nicht hat tun sollen. Und er ist ein Star, also das ist in Südkorea, da kommen die Leute hin, besuchen, nur um ihn reden zu hören.
Und ist dann die Vermutung, der macht das auch, um Bindung aufzubauen?
Ja, also einen Elefanten alleine zu halten, ist natürlich sehr unnatürlich. Also Elefanten sind wirklich soziale Tiere und man sollte das ja nicht tun. Ja, aber ja, man hat das halt damals in diesem südkoreanischen Zoo so gemacht und da ist eben die Vermutung, dass er wirklich mit den Pflegern die Bindung aufbauen wollte. Weil was machen Elefanten, wenn die stark gebunden sind und auch in Zoos, wenn da Tiere zusammengehalten werden, die nicht miteinander verwandt sind, sie gleichen die Laute trotzdem an. Also vor allen Dingen, wenn sie sich sozial gut verstehen. Das sind halt wie Dialekte. Wenn innerhalb der Familie hat man vielleicht auch, spricht man auch ähnlicher oder in Wien haben wir einen anderen Dialekt als in Vorarlberg, die man dann schon fast gar nicht mehr verstehen. Und so ähnlich muss man sich das bei Elefanten auch vorstellen. Also da gibt es Dialekte und die sind einerseits im Familienverband, damit man wirklich erkennt, zu welcher Familie wer dazugehört, aber auch natürlich auf Populationsebene, dass da Unterschiede gibt.
Ich habe auch gehört, dass Elefanten LKW-Laute nachgemacht haben.
Genau, das war auch so ein Beispiel, wo Maschinenlaute nachgeahmt werden. Und ich muss sagen, sie ahmen nicht nur nach, sie erfinden auch selbst Laute manchmal. Und das sehen wir sehr häufig in Zoos, wo halt ab und zu auch Langeweile auftritt. Und dass zum Beispiel Elefanten dann mit ihrem Rüssel Laute machen, einfach um sich zu beschäftigen. Und ich sag mal, selbst bei den besten Zoos, so intelligente Tiere, früher oder später langweilt sich jedes Tier. Und das ist aber keine Stereotypie, also keine Verhaltensstörung in dem Sinn, weil es wirklich kreativ ist. Ja, das heißt, die spielen sich wirklich mit ihrer Stimme und das ist dann schon der Unterschied zu einem Hund zum Beispiel. Wenn dem zu Hause jetzt langweilig ist, weil er eben allein daheim ist oder weil er gerade nicht beschäftigt wird, dann liegt er nicht da und summt was vor sich hin. Aber das macht der Elefant zum Teil schon. Und das ist eben dieser Unterschied, dass diese vokale Flexibilität, die wir bei Elefanten haben und die bei Tieren sehr selten vorkommt. Also ich muss das vielleicht erwähnen, dass das nicht was ist, was üblich ist im Tierreich, sondern wir Menschen sind sehr gute vokale Nachahmer, Imitatoren. Unsere Kinder lernen zu sprechen, indem sie uns nachahmen. Man kennt das dann auch noch, Singvögel natürlich, Papageien, die das auch können. Aber bei Säugetieren ist das wirklich selten. Wir kennen es von Walen und Delfinen. von Seehunden, Fledermäusen und eben Elefanten, die das in einem so komplexen Bereich können. Weil Hunde leben ja auch sehr viel mit uns, aber die fangen jetzt nicht an zu sprechen. Ein Papagei hingegen schon. Aha. Wenn man ihn alleine hält, muss man auch dazu sagen. Also Papageien in einer Gruppe an sich imitieren uns Menschen dann auch nicht so gerne.
Und gibt es eine Vermutung, warum das so ist? Weil das besonders soziale Tiere sind? Oder?
Das ist eben wirklich das Interessante. Und da ist die Evolutionsforschung, also das ist etwas, was ein ganz großes Thema bei uns ist. Weil das ja nicht unsere nächsten Verwandten sind. Also unsere nächsten Verwandten, die Menschenaffen, tun sich bei der akustischen Imitation sehr schwer. Und das hat nicht was mit Intelligenz zu tun an sich. Weil Schimpansen können die Zeichensprache erlernen. Ja? Also die sind so sehr viel Komplexität und im Verhalten und die können sich ja wirklich, die können mit der Zeichensprache wirklich kommunizieren. Also das hat nichts mit der Intelligenz an sich zu tun, sondern es scheint mit gewissen neuronalen Verbindungen zu tun haben, die bei ihnen fehlen, bei uns aber da sind, die bei Singvögeln da sind, ja, und offen wahrscheinlich auch bei Walen, Delfinen und Elefanten, da tun wir uns einfach schwerer, ja, in der Gehirnforschung das zu machen. Und da weiß man wirklich nicht genau, warum. Es kann mit dem Sozialsystem zu tun haben, dass es diese Flexibilität ist. Auch Wale und Delfine sind sehr sozial in so einer Fissions-Fusions-Gesellschaft. Also es gibt verschiedene Theorien. Warum, wissen wir noch nicht genau. Aber dass es eben sich mehrmals offenbar unabhängig voneinander entwickelt hat, in eben taxonomisch so unterschiedlichen Gruppen, ist etwas, das ganz spannend ist.
Ist vorstellbar, wenn wir jetzt sagen, okay, jetzt lassen wir noch ein paar Generationen schlauer Menschen wie du forschen. Wir haben viel, viel, viel mehr Daten. Wir haben große Durchbrüche in der KI, dass man Kommunikation von Elefanten oder Geparden so gut entschlüsselt, dass man irgendwann quasi per Knopfdruck auch mit denen quasi reden kann und kann kommunizieren. Hey, ich bin friendly, ich komme nur.
Ja, das denke ich schon. Mhm. Also ich hoffe es zumindest. Und wir sind aber da ja schon am Weg dahin. Also auch in meinem Projekt, wo wir wirklich mit KI-Unterstützung jetzt arbeiten, sind wir so weit, dass wir Elefantenlaute synthetisieren können. Und wir haben das auch schon getestet. Da haben wir natürlich auch eine Zeit lang gebraucht, dass wir es wirklich hinkriegen, dass das natürlich klingt. Also das ist unsere Elefanten-Siri, die, ja, nicht nur für uns natürlich klingt, sondern auch für Elefanten. Da haben wir eben wieder Playback-Experimente gemacht und schaut, wie reagieren die auf unsere Elefanten-Siri. Und da sind wir jetzt schon einen ganz gewaltigen Schritt weiter, weil wir können jetzt zumindest schon nachstellen, wie ein Elefant klingt. Und jetzt müssen wir halt noch den Inhalt reinkriegen, damit wir eventuell tatsächlich auch erstens besser verstehen, was sie sagen, aber vielleicht können wir natürlich auch Informationen an die Tiere weitergeben.
Krasse Vorstellung, oder?
Ja, und es ist gar nicht mehr so viel Zukunftsmusik. Und wenn man sich denkt, wie sehr sich das jetzt alles entwickelt und mit welcher Geschwindigkeit nicht nur die Technologie besser wird, wir können jetzt, wenn wir Elefanten besendern, können wir schon Mikrofone mit draufpacken und dann wirklich dabei sein, was der Elefant auch jetzt kommuniziert, wenn wir ihm nicht folgen können. Wir können das mit anderen Daten abgleichen und einfach auch die Auswertung. Wir können jetzt schon Langzeitdaten nehmen und die Systeme erkennen automatisch, wo sind die Elefantenlaute, extrahieren das. Also, und das hat sich alles in den letzten 1-2 Jahren getan. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass es so weitergeht, ja, dann erwarte ich mir schon, dass wir die Tierkommunikation bis zu einem gewissen Grad auch entschlüsseln und es auch hoffentlich sinnvoll nutzen können.
Ich würde nämlich gerade fragen, ist das einfach eine Spielerei oder ergibt das dann auch einen praktischen Nutzen, wenn wir quasi zurückreden können?
Das hoffen wir natürlich schon. Also ich bin immer daran interessiert, dass wir es wirklich auch anwenden können für zum Beispiel den Artenschutz. Und gerade bei Elefanten sind wir da auch schon dran und da das funktioniert zum Teil, haben wir da schon einen Prototypen entwickelt, ein Frühwarnsystem. Jetzt nicht für die Elefanten, dass die gewarnt werden, sondern dass Menschen gewarnt werden. Und ich habe kurz erklärt, schon beim Gepard mit diesen Hochfrequenzen, Tieffrequenzen, dass eigentlich die tiefen Frequenzen sich besser eignen für die längere Schallausbreitung. Jetzt haben ja Elefanten diese Infraschalllaute und die können sich tatsächlich über große Distanzen damit zusammenreden. Das funktioniert bei guten, für die Schallübertragung guten Bedingungen über 2-3 Kilometer. Das heißt, wir können Elefanten nicht immer über diese Distanz, aber wir können sie über größere Distanzen detektieren, wenn sie Laute von sich geben. Und wir haben jetzt so einen Prototypen entwickelt, der das eben kann. Das heißt, die Idee ist dahinter, und vielleicht muss man auch erwähnen, dass Elefanten in der Wildbahn, ja, dass da viele Probleme sind. Das ist jetzt nicht, leider nicht mehr diese romantische Vorstellung, dass da alles gut ist. Also der Lebensraum schrumpft, Menschen siedeln auch in die Gebiete, wo Elefanten sind, und sobald Mensch und Elefant aufeinandertreffen, was so gut wie überall schon ist, egal ob wir nach Asien schauen oder eben in die afrikanischen Länder, dann gibt's Konflikte. Weil die Elefanten finden natürlich die Früchte ganz, ganz lecker, hochwertiges Futter. Aber wenn so eine Elefantenherde über ein Feld herfällt, dann kann man auch verstehen, dass der Bauer keine Freude damit hat, weil sein Einkommen unter Umständen ja weg ist und dann nicht alles kompensiert werden kann. Ja, so wie es bei uns der Fall ist, wenn der Wolf wirklich ein Schaf reißt. Das ist ja in vielen Ländern dort nicht so. Und da versteht man, dass der ein Elefant als Nachbar zu haben, vielleicht gar nicht so lustig ist, wie es klingt. Und die sind natürlich auch gefährlich. Also im Jahr sterben um 300, 400 Menschen aufgrund von Elefanten in diesen Ländern. Und da versuchen wir natürlich mit der Forschung, unserer Forschung beizutragen, was möglich ist. Erstens ein akustisches Monitoring. Das bedeutet, dass wir die Wanderrouten besser verstehen. Wo gehen die Elefanten denn rum? Dass man die Korridore demnach schaffen kann. Elefanten müssen wandern und wir müssen zumindest die Korridore frei halten, damit sie dagegen können. Und dann können wir sie auch überwachen damit. Und dann zum Beispiel eben, wenn dann ein Bauer mit seinem Feld ist, dass man dem eben einen Prototypen hin oder ein so ein Frühwarnsystem, ein Device hinstellen kann, das ihm eben mit vielleicht anderen Schutzmaßnahmen auch noch sagen kann, aufpassen, Elefanten sind in der Nähe, beim Feuerholz sammeln halt nicht so weit weggehen.
Aha. Und gibt es irgendwie eine, also ich bin nicht so tief in deiner Forschung drinnen, ich eher im Science-Fiction und denkt man so, gibt es irgendwie so eine Vision, wo man dann in ein paar Generationen irgendwie sehr detailliert auch als Mensch mit meinem Handy oder was auch immer mit verschiedensten Tieren kommunizieren wird können? Also ich werde mich jetzt wahrscheinlich nicht über Kant unterhalten, aber zumindest so.
Ja, bis zu einem gewissen Grad. Wir müssen natürlich verstehen, dass Tierkommunikation anders funktioniert, dass einfach, man kann es eben nicht mit Worten übersetzen, davon bin ich überzeugt, ja. Sondern das sind sehr komplexe Kontexte. Natürlich, wenn die Elefanten, also die Leitkuh jetzt dasteht und Signal und diese Let's Go Rumbles, so wie wir sie nennen, signalisiert, dann hat das schon was mit dem Aufbruch zu tun. Aber natürlich bilden sie jetzt nicht Sätze. Also wir werden da einen Weg finden müssen, aber wir können sicherlich jetzt nicht den Übersetzer, der 1:1 die menschliche Sprache, wie wir es jetzt von Deutsch auf Englisch übersetzen oder mit Google Translator von Deutsch auf Japanisch. Also so in die Richtung wird es nicht funktionieren, sondern wir müssen halt die Tiersprachen verstehen. Wir müssen verstehen, welche Informationen werden wie verschlüsselt und dann müssen wir halt in ihrer Sprache mit ihnen reden. Aber das wird nicht jetzt ein 1:1 Übersetzer sein.
Aha. Sprache ist ja fürs Menschsein was ganz Essentielles und wird oft auch hitzig diskutiert, inwiefern unterscheiden wir uns von Tieren. Was hast du in deiner Forschung gelernt darüber, wie ähnlich Tiere wie Menschen sind, wo sie sich aber auch stark unterscheiden von uns?
Ja, also meinst du jetzt auf die Sprache, also auf die akustische Kommunikation natürlich bezogen? Ich denke, wir Menschen, also die menschliche Sprache sucht im Tierreich ihresgleichen. So komplex, wie wir miteinander kommunizieren, das finden wir jetzt konkret so nicht, soweit wir es wissen. Wir erzählen uns etwas, was gestern war. Wir sprechen über die Zukunft. Da gehen wir jetzt nicht davon aus, dass Tiere das tun. Aber in ihren Grundzügen ist die Tierkommunikation schon sehr ähnlich. Eben, dass manche Tiere ja imitieren können. Das heißt, wir finden Eigenschaften, die die menschliche Sprache ausmacht, in oft vereinfachter Form, natürlich nicht so komplex bei Tieren. Primaten, die haben eben wirklich diese referenzielle Kommunikation. Das heißt, die sagen sich schon, da ist eben der Futterbaum. Ja? Oder die kombinieren auch Laute, wo eine Kombination eine gewisse Bedeutung hat und wenn die Laute umgedreht sind, hat sie eine andere Bedeutung. Also da gehen wir dann schon ein bisschen ja, in die Grammatik rein. Ja, also wir finden bei verschiedenen Tieren Ähnlichkeiten, aber kein Tier hat alles. Das hat eigentlich nur der Mensch.
Hast du einen Lieblingselefanten?
Ja, ich habe mehrere Lieblingselefanten. Ich sag mal, im Zoo Schönbrunn ist das bestimmt der Abo, der jetzt wieder zurückgekommen ist. Das war der erste Elefant, mit dem ich begonnen habe zu arbeiten. Ich habe aber auch in der Wildbahn Lieblingselefanten. Ja, die Bebels zum Beispiel, wenn ich einen nennen soll, da freue ich mich immer ganz besonders, wenn ich sie sehe.
Und was haben der Abo und die Bebels, was sie so sympathisch machen für dich?
Ich glaube eben beim Abo einfach, dass ich ja, das seit seiner Geburt ihn eigentlich erforsche und ihn einfach schon wahnsinnig lang kenne. Ja, ein bisschen, ja, dann ist er in einen anderen Zoo gekommen und wieder zurückgekommen. Und ich sag mal, in der Wildbahn ist es einfach so, die Elefanten, die ich halt häufig sehe, die natürlich zu mir nicht dieselbe Bindung haben wie ich zu ihnen, also das vermenschliche ich natürlich, aber ja, so ist das, aber die ich einfach viel beobachte und wo ich den Charakter dann auch sehe. Also Elefanten sind ja schon sehr unterschiedlich, individuell und sie ist halt ganz besonders, wie sie mich dann mustert und wie sie mich dann schon nach einiger Zeit ja, an sich und ihre Herde ranlässt und ich dann mitten in der Herde stehen kann und einfach Teil der Gruppe sein kann. Und das ist was ganz, wo ich mich ganz privilegiert fühle, wenn ich halt park und dann meine Mikrofone auspack und dann die Elefantenherde beschließt, das passt, wir können kommen und ich habe dann auch das Kalb neben mir, das frisst und ja, es gibt eigentlich nur mich und die Elefanten, das ist das Schönste.
Hast du schon mal überlegt, dort zu bleiben bei ihnen?
Oft. Ja. oft, aber ja, im Moment habe ich in meinen Hauptjob in Wien, aber es ist eben ganz toll, dass ich immer wieder von der Forschung hinfahren kann und dann ja, mehrere Wochen bei den Elefanten bin.
Beneidenswerter Job, den du da hast. Ist jetzt in Österreich nicht so wahnsinnig praktisch relevant, aber hast du trotzdem Tipps für uns, wenn wir mal einem Elefanten in freier Wildbahn begegnen?
Ja, immer ein bisschen Sicherheitsabstand halten. Also meistens, es kommt auch darauf an, wo man ist. Ja, es kommt, die Elefantenpopulationen haben ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht in der letzten Zeit. In Orten, wo viel gewildert ist, sind sie viel sensibler und reagieren oft aggressiver. In anderen Gebieten, wo in den letzten Jahren nicht gewildert wurde, kann man sich ihnen viel leichter nähern. Aber ich würde mir die Elefanten immer eher rankommen lassen, anstatt dass ich zu schnell hinfahre. Keine Selfies machen, nicht aussteigen bei wilden Elefanten, das sollte eigentlich eh klar sein. Und wenn man Länder bereist, wo eben auch im Tourismus Elefanten eingesetzt werden, ist es ganz wichtig, dass man sich vorher informiert. Nicht jedes Sanctuary ist auch ein Sanctuary, der Name ist nicht irgendwie geschützt. Und man sollte da eher schauen, dass man wohin fährt, wo man nicht reitet natürlich auf Elefanten, wo man eher so sie beobachten kann, wo man etwas erfahrt oder mit ihnen eine Wanderung machen kann. Also es gibt in Asien auch schon wirklich Institutionen, wo man da sehr gute Erfahrungen machen kann, die eben auch Elefanten haben, die einfach nicht mehr ausgewildert, also die man einfach nicht auswildern kann. Abgesehen davon ist das sowieso schwierig, weil der Lebensraum nicht da ist. Also es gibt einfach viele Elefanten, die bei Menschen leben mit den Mahuts. Aber da muss man einfach wirklich schauen, wo man hingeht und ein bisschen sich vorher informieren.
Hast du ein, zwei konkrete Tipps?
Ja, in Nepal zum Beispiel Tiger Tops. Also die haben natürlich auch Elefanten, wo die Mahuts drauf reiten. Aber diese asiatischen Elefanten, die ihr Leben lang in Menschenobhut leben, die sind das, die brauchen das. Die trauen sich da dann oft gar nicht selber gehen. Aber man sollte zumindest nicht drauf sitzen. Und sonst, ja, in Afrika gibt es auch einige Institutionen. Das heißt zwar Adventures with Elephants, aber es ist ein ganz ökologisches Kennenlernen von Elefanten mit sehr viel Respekt. Und da kann man sich die Homepage einfach anschauen. Sobald ich wirklich auf dem Elefanten sitze, wenn ich die viel angreifen, das ist jetzt auch bei Tigern oder irgendwie, es gibt ja viele solche Sachen, wo man Selfies machen kann. Also generell, sobald man wirklich hauptsächlich Selfies macht, ist das nie was Gutes. Wurscht, ob das ein Orangutan dort sitzt, ein Tiger oder irgendwas, ja, oder ein Elefant.
Liebe Angela, danke für deine Zeit und ich bitte um einen großen Applaus für Angela Stöger.
Dankeschön.
Im Gespräch ging es viel um KI und moderne Technik. Ich finde das alles super, brauche zum Ausgleich aber auch viel analoge Dinge wie mein Paper Republic Notizbuch, auf dem ich immer meine Fragen und Notizen aufschreibe. Paper Republic ist das offizielle Ledernotizbuch zu Erklär mir die Welt, ein super cooles Wiener Unternehmen. Danke für den Support. So, was nehme ich mir mit? Erstens, Elefanten können imitieren. Das kennen wir sonst etwa nur von Papageien. Ein Elefant in Südkorea, der koreanische Wörter nachahmt, die Einheimische dann tatsächlich verstehen. Ich meine, wie cool ist das denn bitte? Elefanten wurden auch schon beobachtet, wie sie die Geräusche von LKWs nachgemacht haben. Wenn sich Elefanten treffen, gibt es Begrüßungszeremonien wie bei uns Menschen. Absolut faszinierend finde ich das. Zweitens, Elefanten haben die beste Nase im Tierreich. Sie haben bis zu 2000 olfaktorische Gene. Ein guter Spürhund hat gerade einmal 800 davon. Sie sehen dafür nicht besonders gut. Auf kurzer Distanz geben sie sich visuelle Signale, etwa durch ihre Gestik oder das Anheben des Kopfes. Sonst kommunizieren sie über Rumbles, also Grollen. Das spüren wir, hören wir aber großteils nicht, weil es Infraschall ist. Drittens, künstliche Intelligenz hilft der Forschung. Angela und ihre KollegInnen haben viele tausend Elefantenlaute gesammelt. Damit wird die KI gefüttert, die daraus Muster erkennt. Die KI liefert dann Hypothesen, also Laute, von denen sie davon ausgeht, dass die Elefanten sie verstehen. Das checken die ForscherInnen dann vor Ort mit den Elefanten. Der technologische Fortschritt ist also enorm und wir können immer besser verstehen, was Tiere uns sagen.
Das Outro gibt's wie immer von der Hörerin des Monats. Das bin im Juni ich, Laurence. Ich arbeite bei United European Gastroenterology, kurz UEG. Das ist die führende Organisation für Gastroenterologie in Europa. Sie fördert Forschung, Bildung und den Austausch bewährter Praktiken, um die Gesundheit von Menschen mit gastroenterologischen Erkrankungen zu verbessern. Darüber hinaus organisieren wir jährlich den größten und besten europäischen Kongress auf diesem Gebiet, die UEG Week. In meiner Rolle als Corporate Relations Managerin bin ich die Brücke zur Industrie. Das ist super abwechslungsreich, macht mir extrem viel Spaß und ist viel, viel spannender, als es klingt. Meine Empfehlung: Hört unbedingt die 5. Folge aus der Birthday Special Serie vom April 2025. Die Folge mit Lucia Heilmann über das Wien der Nazizeit geht unter die Haut und hat mich nachhaltig tief berührt. Sodala. Und jetzt zu den Credits. Mitarbeit: Valentina Pfadner und Thomas Pelkmann. Für Audio- und Videoproduktion sorgt Andreas Fischer von Sissy Grant. Die Vermarktung übernehmen Therese Iliasch und Stefan Lasnik von Missing Link. Danke an alle Unternehmen, die im Podcast Werbung schalten. Und ein großes Dankeschön an alle UnterstützerInnen, die den Podcast mit ihren finanziellen Beiträgen möglich machen. Helft mit bei der Mission für mehr Bildung, Aufklärung und unterstützt das Projekt auf erklärmir.at/support. Bis dahin eine gute Zeit, eure Laurence.